Oh nee, ein geteilter Block. Darauf hab ich keinen Bock. Ich fahre das Spiel jetzt gleich zu Brei. Ach nee, es ist barrierefrei.
Katzen im Weltraum sind Birkinne von Piraten. Oh nein, Claire Obscure, Claire Obscure, oho. Bla bla bla, Claire Obscure, dü dü dü.
Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge In die Fresse mit Markus Richter.
Hi!
Und mir, Dennis Kogel. Wir bringen euch alle zwei Wochen kluge Gedanken zu schönen Spielen in Podcast-Form und dazwischen in Newsletter-Form. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Das stimmt. So kluge Gedanken, so schöne Spiele und so schöne HörerInnen, das seid ihr und unterstützt uns auf Steady und per Direktüberweisung und dazu werden wir am Ende noch genaueres erzählen, aber vorher müssen wir über wichtige Dinge sprechen. Wir werden alle sterben.
Wir werden alle sterben, die Zeit tickt, ich bin 37 und damit schon tot.
Same. Also ich bin nicht 37, aber ich bin auch schon tot.
Ja, es liegt
länger.
Also es liegt also an euch, tapfere 33-jährige Menschen da draußen, die Welt zu retten. Dazu gleich mehr, weil wir sprechen über Claire Obscure, Expedition 33 oder Expedition.
Ich spreche kein Französisch.
Ich spreche auch kein Französisch. Okay. Genau, ein neues Rollenspiel, das rausgekommen ist.
Und ist das eigentlich sozusagen, ist das der Pitch, den man mit dem Spiel verbinden kann, wenn man es an NichtspielerInnen pitcht? Der Blockbuster-Gaming-Hit, der aus Europa kommt und sogar vom französischen Präsidenten gelobt wurde.
Ich finde, das ist ein guter Pitch. Okay. Das ist ein guter Pitch und das ist auch so ein totaler Überraschungshit, über den wir jetzt auf jeden Fall sprechen sollten. Und außerdem gibt es noch ein anderes Spiel, über das wir heute sprechen, nämlich Skin Deep. Aufmerksame HörerInnen haben den Namen vielleicht schon mal gehört, als wir so einen kleinen Demo, Steam Next Fest Demo Roundup gemacht haben. Das ist jetzt rausgekommen, habe ich gespielt, können wir auch noch mal erzählen.
I was intrigued, but I had no time. Und das ist immer noch so.
Ja, ja. Ja, naja, ja, du musst hier blocken und parieren lernen und so.
Nein! Ah!
Okay, also das sind unsere Pläne für heute. Ich freue mich riesig drauf, mit dir heute über Claire Obscure zu sprechen. Und das machen wir jetzt.
Melancholy beauty. A lone outpost of humanity nestled amongst the corals. A sailor lost at sea.
Our resident cynic is now a poet.
Wouldn't expect a Cartesian engineer to understand beauty.
Fuck. It's big. Fall back!
Putain de merde.
Putain de merde. Schon wieder ein Gegner, den man ausweichen muss und blocken. Ey, also, Claire Obscure Expedition 33 ist ein Spiel, das ich überraschend fand, dass es jetzt so krass diskutiert wird. Weil es ist jetzt irgendwie so für ganz, ganz viele Leute so Spiel des Jahres, oh mein Gott, holy shit. Und das, ich sehe es überall, meine TikTok-For-You-Page ist voll mit Claire Obscure-Tipps und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sache. Das war ein Spiel, das wurde vor einer Weile angekündigt und ich hatte das Gefühl, das läuft so größtenteils unter dem Radar. Also es gab so ein paar Trailer und Previews und so weiter und so fort, wo Leute gedacht haben, okay, das sieht schon ein bisschen stylisch aus, weil das ist so eine Art europäisches Persona. Im Sinne von, wenn man Persona, also vor allem Persona 5 kennt, japanisches Rollenspiel, das hat so super stylische Kämpfe. Also Rundenkämpfe mit so crazy Kameraperspektiven und so Menüs, die so
ich liebe, dass das jetzt ein Spiel ist, was sozusagen definitiv nichts für Anfänger ist, weil jede Einführung, die wir machen, setzt immer so sehr viel Gaming-Content-Wissen voraus. Ich habe zum Beispiel das gar nicht gehört, sondern also ich versuche ja sozusagen bei Spielen, die ich rezensieren muss, immer möglichst wenig zu wissen. Ja. Was bei mir aber angekommen war, ist, das ist so eine Art modernisiertes Final Fantasy aus der Ära 7 bis 10 gemischt mit From Software. Also Dark Souls, Elden Ring, Krams.
Auch gute, sehr expertige Beschreibung.
Ja, genau. Es ist halt so.
Ja.
If you know, you know. Wenn nicht, bist du verloren.
Oder anders beschrieben, es ist ein FRPG, quasi das French RPG.
Yeah, okay.
Zum JRPG, es ist ein Japan, also es ist im Prinzip ein Japan-Style-Rollenspiel, aber aus Frankreich.
Und es ist echt so französisch.
Es ist sehr französisch.
Und das hat übrigens mich am Anfang ein bisschen davon abgehalten, weil ich, also auch aufgrund dessen, dass ich halt sozusagen versuche, so Hypes aus dem Weg zu gehen, dass ich am Anfang gesagt, okay, das ist ein groß angelegtes Rollenspiel mit einem nicht so einfachen Kampfsystem. Das war dann auch irgendwie schnell klar. Und es kommt aus Frankreich. Und dann steht da so zuvor, ne, also noch ein Gaming-Expertenbegriff, Eurojank.
Ja.
Mm-hmm. So, und dachte ich so, das wird so ein halb gutes,
ja,
wahrscheinlich sehr kaputtes am Anfang Spiel. Es kann, also, so genau. Aber dann ist alles anders gekommen.
Aber lass uns da so ein bisschen herantasten, weil ich finde, dieses Spiel hat mich schon in den ersten Momenten total überrascht, weil ich habe auch wirklich was ein bisschen anderes erwartet. Und das liegt so ein bisschen am Setup der Story. Und das ist, weil ich finde die phänomenal cool und interessant und habe ich so noch nicht gesehen und finde ich richtig, richtig interessant. Ja. Also, lass uns da mal rantasten. Also, es spielt in einer so einer Art Fantasy-Steampunky-Welt, wo es Zauberei und aber auch Schießwaffen gibt. Und es ist eine französische Fantasy-Welt.
Also, es ist das, aber es ist halt auch unsere Welt.
Ja.
Das Spiel fängt an,
ja,
also wirklich die ersten Bilder, die du siehst, ist ein explodierter Eiffelturm,
ja,
der erstarrt, aber kaputt in der Luft hängt,
ja,
und dann fährt die Kamera ein bisschen raus, dann ist der Arc de Triomphe.
Mhm.
Also das ist ganz klar Paris, in dem, ja, wir sind.
Wird aber im Spiel Lumière genannt,
ja,
diese Stadt oder diese Welt. Und in dieser Welt, ja, gab es wohl irgendeine schreckliche, furchtbare
Fantasy-Katastrophe,
The Fracture. Also habe ich völlig vergessen, dass es irgendwie The Fracture hieß. Und jetzt gibt es diese zerstörten Dinge, die überall hängen und irgendwie Dinge sind so eingefroren. Und dann gibt es die Paintress, die auf Englisch, finde ich, beeindruckend klingt, und auf Deutsch wäre es die
Malerin.
Die Malerin, das klingt dann, weiß ich nicht, finde,
ja,
ich, naja, okay. Und die Paintress ist so eine Art, ja, Göttin, Gottfigur.
Na,
also übersinnliche, über, ja, genau, ja, man weiß am Anfang nicht, aber es ist auf jeden Fall eine übersinnliche, mächtige.
Riesig groß.
Riesig groß. Und diese Paintress, die macht jedes, also die vernichtet jedes Jahr einen Teil der Bevölkerung. Und sie malt quasi, also ich weiß nicht, wie man das.
Das finde ich total interessant, ne? Also weil das ist schon die erste Interpretation, die, glaube ich, die das Spiel gar nicht so erzählt, sondern die man sich selber zurechtlegt.
Mhm.
Wenn man es so neutral wie möglich beschreiben wollen würde, würde man sagen, jedes Jahr, also das fing an mit der Zahl 100 und jedes Jahr malt die eine sozusagen, zieht sie eins davon ab, also malt die neue Zahl, die dann eins niedriger ist, auf einen Felsen, und in diesem Moment sterben alle Menschen, die das Alter der neuen Zahl sozusagen erreicht haben.
Ja, genau. Und das wird in der Welt die Gommage genannt. Und
ich, darf ich kurz sozusagen hier einmal so einen Cut machen?
Ja.
Weil ich finde ganz interessant, man kann, wenn man über dieses Spiel redet, kann man, glaube ich, total gut über diese erste halbe Stunde, ist das, glaube ich, sozusagen, die dieser Prolog ist, wo das alles erklärt wird, reden. Und mein Eindruck nach so 8 Stunden ist, diese erste Stunde ist für dieses 30 bis 60 Stunden lange Spiel genauso wichtig wie der ganze Rest.
Ja.
Cool, dass wir uns so einig sind. Obwohl, jetzt haben wir die Chance verspielt, viral zu gehen. Du müsstest jetzt sagen, nein, so
nein,
egal.
Nein, Stunde 3 ist viel besser.
Und und was ich sagen, an dem Moment cool finde, das war für mich, der ich damit sozialisiere, also Final Fantasy sozusagen war mein erstes großes Rollenspiel. Ich bin also sozusagen mit 7 und 10 sozialisiert. Und das war für mich so ein klassisches Final Fantasy-Ding, weil es gibt sozusagen Systeme von Magie und Übernatürlichkeit, die auch eine Logik haben, offensichtlich. Das wird aber nicht erklärt, sondern wird in die Welt reingeworfen. Und ich finde, das ist immer eine Gratwanderung, inwieweit das dann sozusagen was ist, wo man so davor steht und sagt, oder wie man das akzeptieren kann. Das ist hier sehr gut gelungen. Also das wird nicht im Detail erklärt, aber man hat sofort ein Gefühl dafür. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist halt sozusagen diese Mischung, dieses komische, fantastische Steampunky-Ding. Das kann ja auch sozusagen sehr schwülstig wirken.
Mhm.
oder halt nicht. Und ich finde auch, das sozusagen wirkt authentisch. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Also wie so aus einem Guss.
Total. Ich glaube, das liegt auch daran, wie das Ganze eingeführt wird. Weil man hätte das irgendwie, weiß ich nicht, einführen können mit irgendwie einem uralten, bärtigen Mann, der dir das so tutorialmäßig alles erklärt. Oder mit so einem Star-Wars-mäßigen Crawl von Text, der das irgendwie alles dir auferlegt. Aber wie man das kennenlernt, ist, es startet quasi am Tag, wo alle, die 34 sind, verschwinden. Oder 33, ich weiß nicht, es startet auf jeden Fall an 33, okay, genau. Es startet auf jeden Fall an diesem Tag, wo alle verschwinden, und man spielt Gustav, den Protagonisten des Spiels, gesprochen übrigens von Charlie Cox, Daredevil.
Darüber möchte ich nachher nochmal genauer reden.
Und der ist unterwegs mit seiner, ja, so Zögling-Freundin Mayelle, gesprochen von Jennifer English.
Shadowheart
aus Baldur's Gate. Und er ist unterwegs, um sich zu verabschieden von seiner Ex, die quasi an diesem Tag verschwinden wird.
Ja, und mega dramatisch. Also nicht sozusagen Ex im Sinne von wirklich Ex, sondern beide wollten eigentlich, aber konnten
nicht. Aber dann
nicht.
Konnten nicht und so. Ja. Und das ist so schön. Also das ist so schön und tief traurig und melancholisch, weil ich dachte zuerst, hä, das ist irgendwie die Ex und das ist dann irgendwie komisch. Aber nein, das ist, ne, dann lernt man das irgendwie kennen. So wegen, ja, da steckt diese traurige Liebesgeschichte dahinter. Und dann gehen sie nochmal irgendwie durch die Stadt und gucken sich das nochmal an und reden irgendwie über ihr Leben und wie das hätte verlaufen können. Das ist so schön und so traurig.
Und also, liebe Hörerinnen, das ist jetzt sozusagen, wir reden jetzt wahrscheinlich sehr lange über diese halbe Stunde. Mhm. Das sind sozusagen meiner Spoilers. Das heißt, wenn ihr euch die Dramaturgie unvorhergesehen anbringen wollt, müsst ihr jetzt schon skippen. Aber wie gesagt, das ist nur der Einstieg. Und also gerade das Gespräch zwischen den beiden finde ich so unfassbar gelungen, weil was Final Fantasy ja sozusagen auch hat, ist Kitsch. Ja, das ist ja sozusagen, das ist ja mega episch, mega dramatisch. Das ist es hier natürlich auch. Und gleichzeitig wird es aber vermischt mit so Echtweltthemen, die du eins zu eins aus diesem Ding rausnehmen kannst oder dir irgendein zeitgenössisches Theaterstück tun kannst oder so. Also die beiden, ne, die unterhalten sich ja über die letzte Beleidigung der Menschheit, den Tod. Ne? Also der kommt da in dem Spiel halt zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber die unterhalten sich darüber, was ist ein erfülltes Leben. Die unterhalten sich auch darüber, deswegen haben sich die beiden getrennt, Kinder haben, ja oder nein. Und die Argumente, die austauschen, sind natürlich in diese Welt eingebettet, aber die könntest du einfach so auch auf diese Welt. Mhm. Und das passiert in dem Spiel auch immer wieder, dass sozusagen große Menschheitsfragen in einem, und das, ich kriege das nicht zusammen, sozusagen, ob ich da blind bin, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht könnte man das als überbordenden Kitsch bezeichnen, aber das ist immer so authentisch auf so eine ganz krasse Art
total,
und Weise.
Total, es bleibt auch so. Ja. Ich habe gestern noch irgendwie bis spät in die Nacht gespielt und dann gab es irgendwie diesen schönen Moment, ich sage jetzt nicht wer mit wem und so weiter und so fort, aber dann liegen dann zwei Figuren irgendwie unterm Sternenhimmel und reden irgendwie über ihre Beziehung und ihre Freundschaft, und dann geht es irgendwie darum, dass die eine sagt so, wow, du warst irgendwie für mich da, als irgendwie mein Partner gestorben ist und du hast mich getröstet, aber dann bist du nie wiedergekommen, dann bist du irgendwie aus meinem Leben verschwunden, und die ist so, ja, das Ding ist so, ich habe mich dann irgendwie auf meine Arbeit fokussiert, weil ich dachte so, die Arbeit ist so wichtig und so, und die andere so, ja, aber das ist halt Bullshit, weil Freundschaft ist auch so, voll, ja, ich sehe das jetzt, und irgendwie so jetzt, wo wir irgendwie beide kurz vorm Tod stehen, so sehe ich das, aber das ist so, wow, das ist total schön, das ist so real, so, ne, das ist so, wann sind Spiele irgendwie mal so authentisch und irgendwie echt und traurig und voll.
Das ist auch so, das hat mich total überrascht, und das ist am Anfang so, das zieht sich aber auch eben durchs ganze Spiel, diese Gespräche zwischen den Charakteren. Also es gibt sozusagen nach diesem Prolog, gibt es den spielerischen Teil und hast du eine Gruppe von, wie viele, wäre dann fast schon wieder auch ein Spoiler, aber du hast eine größere Gruppe von Leuten, die durchs Land ziehen, und dann kannst du immer drei davon auswählen, die sozusagen die aktuellen Kämpfe bestreiten. Und dann gibt es aber sozusagen Szenen, wenn die das Lager aufschlagen oder so, wo die halt miteinander kommunizieren. Und die sind halt, das ist halt sozusagen auch, das sind halt verschiedene Charaktere, die sind sich nicht immer grün, die haben Meinungsverschiedenheiten, die haben aber auch Gefühle miteinander, also nicht nur romantische, sondern sozusagen soziale. Und auch das ist sozusagen, also ich habe jetzt gerade sehr, also jetzt nur random Beispiel, nur weil ich gerade viel, ich habe jetzt Assassin's Creed viel gespielt. Und wenn man die Tiefe und Authentizität, die sowohl durch die Dialoge, also durch die geschriebenen Dialoge als auch durch ihr Schauspiel dargestellt werden, wenn man die sozusagen gegen das stellt, was in Assassin's Creed passiert, ist Assassin's Creed halt sozusagen, das sind halt Pappfiguren. Mhm. Das sind Pappfiguren mit Sprechblasen, die so inhaltsleere, episch kausalierte Dinge sagen, damit der Kampf weitergehen kann. Und hier sind es halt Menschen, denen Dinge passieren und die Dinge fühlen.
Voll. Total. Ja, wir haben noch nicht irgendwie den einen wichtigen Part von dem Setup gesagt. Also quasi, es ist dieses Leute werden, also werden aus der Existenz gestrichen, Jahr für Jahr.
Und dann ganz auf französische Art und Weise. Es ist halt kein Blutbad,
ja,
sondern die gehen auf in Asche und roten Blütenblättern.
Ah, ja. Und um diese Paintress zu stoppen und die Welt vor dem Untergang zu retten, weil ne, die Zeit tickt und irgendwann sind alle weg, werden halt jedes Jahr Expeditionen losgeschickt, die größtenteils quasi bemannt werden von Leuten, die quasi den nächstes Jahr auch quasi dieser ja, Blütentod bevorsteht. Und das quasi, und wir sind dann Teil von der Expedition 33 und da ist dann eben der Protagonist Gustav dabei und eine Reihe von anderen Charakteren und die ziehen halt los, um die Paintress zu besiegen. Und dann ist es quasi ne, auch Final Fantasy, dann ist es wieder so von wegen, okay, wir ziehen los, um Gott zu töten. Im Prinzip.
Quasi.
Ja, und das ist dann, und das bringt uns dann eigentlich zum eigentlichen, quasi nach dem Prolog, zum eigentlichen Spiel, dem Rollenspiel. Das ist dann so, es ist eine Mischung aus so einem, ja, Third Person, wir laufen durch Level, und die Level sind so größere Areale, recht schlauchig, so.
Ich hatte, also das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob du dich noch an Final Fantasy 14, glaube ich, erinnerst. Final Fantasy 14 war 60 Stunden lang. Mhm. Da waren 30, du läufst durch einen Schlauch.
Ja, ja.
Dann war, glaube
ich, 14, ich glaube, das Online-Rollenspiel. Aber das.
Okay, dann war es 13 oder also irgendwas, ja, eine von diesen Höherzeiten.
Ja, ja,
so.
Ja.
Dann läufst du durch einen Schlauch.
Ja.
Dann 15 Stunden Open World,
ja,
und dann läufst du nochmal 20 Stunden nochmal durch den Schlauch.
Ja.
Und du hattest immer so einen Meter vom Wegesrand, manchmal so. Und wenn man ehrlich ist, sind die Level, also zumindest jetzt die Stunden, die ich gespielt habe, sind ja, die Level so, es gibt einen Weg durch,
ja,
und dann gibt es sozusagen so Seitenpfade, die man erforschen kann,
genau,
die aber mehr sind als nur zwei Schritte ins Dickicht.
Genau. Ja, und dann gibt es halt noch so eine Oberwelt, durch die man, also in die man kommt irgendwann, wenn man quasi dieses Level verlässt und dann kann man quasi auf dieser Welt auch noch rumlaufen und in weitere Level gehen. Und ich muss mal nochmal sagen, diese Level, ja, wenn man, also man sagt so, ja, Schlauch und sowas, ja, stimmt alles, aber holy shit, sind die schön.
Ja, das ist halt, also ich habe auch überlegt, sagen, was ist denn ein guter Vergleich dafür? Und ich glaube, also so eine Mischung aus Achterbahnfahrt und geführte Wanderung.
Mhm.
Oder es ist wie eine Ausstellung angucken eigentlich. Mhm. Also dieses Level hat auch ein Thema und das ist immer gleichzeitig sehr bedrückend. Also es gibt dieses Unterwasserlevel.
Das Unterwasserlevel ist so schön.
Wo so Minen irgendwie an, ja, Ketten nach oben schweben, ja, und die Monster haben auch so Seeminen und du denkst, ja, so, das ist sicherlich, wenn da ein Kulturhistoriker dran geht, da ist das sicherlich irgendwas mit Zweiten Weltkrieg und die Opfer der See und sowas. Gleichzeitig sind die Monster total surreal, aber das ist aber so, es gibt so viel zu gucken und zu, ja, entdecken, dass es sozusagen, dass die relative Linearität, und das ist jetzt sozusagen, also der Punkt, den ich machen will, ist, wenn ich jetzt linearer Level sage, dann würde mich das, wenn ich das hören würde, abschrecken, und das ist es aber nicht.
Nee, ich war regelmäßig, war ich einfach nur so, wow, wow, wie krass. Also das passiert mir wirklich sehr, sehr selten, dass ich irgendwie staunend einfach nur die Grafik anschaue. Es ist einfach, der Stil davon ist einfach so schön. Ich finde, so, es hat einerseits so einen realistischen Stil im Sinne von, die Charaktere sehen halt aus wie Menschen und so weiter und so fort. Sie haben irgendwie Schmuh im Gesicht und irgendwie sie bluten und bla bla bla. Aber es ist so ein wunderschöner Stil, mit dem das gezeichnet ist. Und dann kommt auch noch die Musik dazu.
Die Musik.
Das ist so geil. Der Soundtrack ist so fantastisch. Also diese Unterwasserwelt hat so fantastische Soundtracks, die so halt so ein bisschen verträumt sind und dann kommt man in einen Kampf und dann wird es so synthesiziger und so und dann wird es wieder orchestraler und es gibt jazzige Momente und Sachen und es ist total unglaublich. Wurde irgendwie die ganze Musik wurde von einem Menschen komponiert, der Spiele Director auf SoundCloud gefunden hat. So eine Real Story können wir verlinken und der hat irgendwie was 150 Tracks für dieses Spiel geschrieben oder sowas.
Because why not?
Es gibt, wenn man sich irgendwie, weiß nicht, auf Spotify, Apple Music und so weiter und so fort das anhören möchte, das hat irgendwie so 5 CDs oder was auch immer, mit Tracks upon Tracks upon Tracks. Das ist crazy. So viel Musik, die auch total schön ist. Ja.
Und dann ist das Spiel sozusagen also eine Mischung aus, du entdeckst in diesen Leveln, man entdeckt die Monster, kann man wirklich sagen. Also, weil das ist wirklich sozusagen, also die, so ein Fiebertraum aus Hieronymus Bosch, Puppentheater, Minions und also wirklich so der, also auch die emotionale Fallhöhe von sozusagen der, das große schwarze Dunkel und guck diese kleinen süßen Dinger und wir machen Quatsch miteinander, so relativ groß. Dann findest du die Tagebücher von alten Expeditionen, die in der Regel erzählen, wie die jeweilige Expedition gescheitert ist. Auch das ist sozusagen von so, also dramatisch melancholischer Überforderung von allem zu, oh nein, der sprechende Marshmallow hat uns Pilze gegeben, die gar nicht so geil waren. und du lernst halt sozusagen die Geografie der Welt kennen und dann wird halt diese Geschichte weitererzählt, dieses Geheimnisses. Und dann ist aber natürlich ein großer Teil der Zeit, den du zubringst in dem Spiel, sind Kämpfe.
Ja, und dann kommen wir zu den Kämpfen und das ist, glaube ich, das eine, wo das, also das, das Thema, was, was Leute, glaube ich, spalten wird bei dem Spiel. Die Kämpfe sind, auch da nochmal, erstmal Rundenkämpfe. Also du kommst in einen Kampf, dann gibt es irgendwie so einen Swoosh und du bist jetzt irgendwie im Kampf und dann stehen auf einer Seite deine Helden und auf der anderen Seite die weirden Monster und dann hat man so eine Zeitleiste links, wo man sieht, aha, jetzt ist Gustav dran, danach, danach kommt Lune, seine Schwester, die Zauberin und dann kommt vielleicht jetzt das Monster und dann noch das andere Monster und dann wieder Gustav und so weiter. Das hängt dann wieder von Attributen ab, die man levelt, wie oft man, wann man dran ist und so weiter und so fort. Und dann wählt man aus in einem sehr stylischen Menü zwischen, möchte ich einen Angriff ausführen, möchte ich ein Item benutzen oder möchte ich eine Spezialfähigkeit benutzen, die mich aber Aktionspunkte kostet.
Oder möchte ich schießen.
Oder möchte ich schießen, stimmt. Man kann auch einfach schießen, das kostet aber auch Aktionspunkte. Und genau, Angriffe stellen Aktionspunkte wieder her und bestimmte Sachen stellen auch Aktionspunkte wieder her. Und dann kann man diese Aktionspunkte ausgeben für im Prinzip Zaubersprüche also oder Spezialfähigkeit.
Das ist ein mega kompliziertes System, was einerseits sehr geil ist, weil es gibt sozusagen nicht eine Mana-Leiste, die leer wird, die du dann mit einem Trank wieder auffüllst. Sondern das ist wirklich, also es ist wirklich sehr, ich weiß immer nicht, taktisch oder strategisch, du musst planen. Das ist, das ist letztlich ein Ressourcenmanagement-Game, aber auf eine frische Art, weil du eben sozusagen die, das Mana, in Anführungszeichen, sagen, regenerieren kannst durch Fähigkeiten. Und dann gibt es später noch Waffen und sogenannte Piktos, sagen wir mal Tätowierung, die dir Dinge geben, die dann auch dabei helfen können. Und dann haben die, gibt es noch Elementarschaden und sozusagen diese verschiedenen Systeme kann man dann miteinander kombinieren. Also der eine macht, dass das Monster brennt und dann kann der andere den Skill machen, der besser wird, wenn das Monster schon brennt, was dazu führt, dass das Monster dann Status hat, dass der Dritte was machen kann, was ihm AP wiederherstellt, wenn das Monster endet. So, und das wird beliebig komplex. Und dann gibt es on top noch eine Echtzeitkomponente.
Dann gibt's on top noch die Echtzeitkomponente und die besteht aus zwei Sachen. Das eine ist, wenn du diese ganzen Angriffe ausführst, gibt es so eine Timing-Komponente für Bonusschaden, die du ausführen kannst. Also quasi dann führt Gustav seine Schwertkampf-Animation aus und dann musst du im richtigen Moment eine Taste drücken und dann macht er nochmal Bonusschaden, wenn du das Timing perfekt schaffst. Und dann greifen die Monster an. Und ganz am Anfang des Spiels, das ist wirklich so das Erste, was man im Spiel lernt, ist, du kannst ausweichen. Und du kannst parieren. Und dann sind wir bei Dark Souls und irgendwie Elden Ring und so weiter und so fort. Weil es ist dann so, Überraschung, du dachtest, du bist in einem entspannten Rundenkampf, wo du dir Dinge überlegen kannst. Aha, nein, du musst auch ausweichen im Kampf.
Und dann kannst du später auch noch springen.
Ja.
Und dann gibt es bestimmte Attacke, die nur mit einem dieser drei Dinge. Also am Anfang wird so getan wie, also du kannst ausweichen, dann ist das Timing ein bisschen großzügiger. Oder du kannst blocken. Und wenn du das perfekt schaffst, dann macht dein Held extra Schaden. Ja. Aber nein. Es gibt auch noch Springen und es gibt auch noch Attacken, die man nur mit Springen ausweichen kann, das wird angezeigt. Es gibt aber auch Attacken, die kannst du nur parieren, aber nicht blocken, aber das wird nicht angezeigt. Und das Timing ist sportlich.
Das ist krass. Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also ich dachte, am Anfang wird wieder so beigebracht und dann stoppt auch die Zeit und dann ist es so gesagt, drück hier den Knopf. Und dann ist man so, okay, ja, mach ich, okay, ja, easy. Und dann kommt man ins echte Spiel und die hauen dich einfach platt. Es gibt so ein wundervolles TikTok, wo so ein Mann vor der Kamera rumhampelt und irgendwie so tut von wegen, jetzt greife ich dich an, ah, doch nicht, aber jetzt, pum, oh, du hast nicht geblockt, wie doof von dir, ah, warst du wohl zu doof, hupp, ah, ich hab wieder angegriffen, hast du nicht gemerkt, jetzt greife ich an. Jetzt greife ich an, jetzt greife ich an. Du hast zu früh geblockt, bumm, jetzt hau ich. Und es ist, jeder Gegner hat so Attack-Patterns, ja. Unterschiedliche Timings, wo man ganz, also wo man wirklich ganz genau abpassen muss, wann man blocken und ausweichen muss. Und beim Ausweichen ist es so, das ist so ein bisschen netter. Mhm. Man kann auch mehrfach ausweichen und so. Das heißt, man hat da mehrere Versuche quasi, das zu schaffen, wenn man es irgendwie nicht macht. Aber beim Blocken muss das Timing perfekt treffen. Und da gibt es auch so Tipps, die geteilt werden. So von wegen, ja, du musst auf das Audio-Dings hören, weil jedes Monster macht irgendwann so kurz vorm Treffer, macht er so ein Wusch oder Wing oder Hui. Und dann musst du das drücken. Und darauf versuche ich zu achten. Und manchmal klappt das, manchmal nicht.
Also, dazu noch verschiedene Dinge. Also, das eine ist, was ich gut gefunden hätte, ist, wenn das Spiel einem nicht, also das Spiel suggeriert, finde ich, am Anfang, du musst das können.
Ja.
Und das stimmt gar nicht, weil ich glaube, was das Spiel tatsächlich will, ist, du wirst einfach am Anfang getroffen, aber guck doch mal hin und dann lernst du irgendwann diese Pattern. Mhm. Und das hat mir schon so Stress gemacht, ja, also diese Erwartungshaltung, so, ja. Wenn das Spiel gesagt hätte, ey, am Anfang wirst du es einfach sozusagen, aber du kannst es lernen, so, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das ist nicht nur spielerisch herausfordernd, sondern das ist tatsächlich auch auf verschiedenen Systemen anders. Mhm. Also sagen, es gibt Probleme damit. Mhm. Also wechselseitig sagen die Leute, maybe Gamepad ist, nee, obwohl nicht, stimmt, das habe ich nur in die Richtung gehört, Gamepad ist maybe langsamer.
Aha.
Und es gibt auch, habe ich gelesen, eine Mod, die das Zeitfenster verschiebt, also nicht größer macht, sondern verschiebt, weil das Zeitfenster, und das finde ich tatsächlich auch, also der Zeitpunkt, wann du den Block zum Beispiel drücken musst, der ist sehr komisch, weil der ist nicht dann, wenn die Animation kommt, er ist nicht, wenn der Hit landet, sondern er ist irgendwo dazwischen. Ja. Und dieses irgendwo dazwischen ist so total schwer. Ich habe diesen Tipp mit dem Sound auch gehört und für mich war es tatsächlich so, es ist nicht, wenn der Sound kommt, sondern es ist der Sound kommt und dann noch ein Beat und dann drücken.
Mhm.
Und also ich mein Verdacht ist so ein bisschen, dass das technisch nicht so ist, dass das konsistent ist. Also mein Verdacht wäre, wenn du jetzt bei mir spielst, ist dein gelerntes Blocken mir gar nicht mehr so gut, weil mein System anders ist.
Das habe ich
hat
auch,
sich bei
das,
mir auch.
Das habe ich auch genauso. Also ich meine, ich habe das, es gibt es im Game Pass, ich habe es auf PC gespielt.
Ja.
Dann dachte ich, ich spiele es mal auf der kleinen hier Series S Xbox-Konsole am Fernseher, weil irgendwie auf der Couch lümmeln. Dann wurde ich einfach vermöbelt. Ich habe nichts geschafft zu blocken und auszuweichen, weil da irgendwie das Timing wieder leicht anders war. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben.
Und ich habe auch noch den Eindruck, es ist noch von Charakter zu Charakter unterschiedlich.
Mhm.
Also weil ich schaffe zum Beispiel manche Sachen mit Gustav relativ, also perfekt zu blocken manchmal auch.
Mhm.
Mit Mael überhaupt gar nicht. So, das bringt mich so sehr durcheinander.
Ja.
Und das ist ein Thema, das führt uns fast zu unserer ersten Extra-Freunde, weil ihr, liebe Hörerinnen, nämlich genug auf Steady zusammenbringt, machen wir einmal im Quartal eine Extra-Folge. Und da haben wir zum Beispiel eine zur Zugänglichkeit gemacht, wo wir uns genau über sowas unterhalten haben. Und da, es ist schon auch eine Frage, die ich an das Spiel habe. Das verkauft sich ja auch als Turn-Based, sozusagen. Das ist ja auch Teil der Selbstbeschreibung. Warum ist dieser Echtzeit-Dings nicht optional?
Ja, es gibt ja es gibt so zwei Sachen. Es gibt ja drei Schwierigkeitsgrade. Mhm. Ich habe auf dem mittleren gespielt. Es gibt einen leichteren Schwierigkeitsgrad, wo sie sagen, da ist das Timing ein bisschen, bisschen netter, bisschen einfacher. Und man kann die Quick-Time-Events, also das Timing ausstellen für die eigenen Angriffe.
Ja.
Aber für das Blocken und Ausweichen nicht. Ich glaube, der Grund ist, weil sie erstens in dieses System, das sie gebaut haben, sehr verliebt sind und das cool finden.
Ja.
Weil das Geile daran ist ja, wenn du ausweichst oder blockst, dann vermeidest du den kompletten Schaden.
Ja.
Und das heißt, du könntest dieses Spiel wahrscheinlich ohne aufzuleveln mit irgendwie Level 1 Charakteren schaffen, wenn du einfach jeden Angriff perfekt parierst und blockst und so weiter und so fort. Und quasi so ein Elden Ring, No-Hit-Run, Level 1, ich schaff's irgendwie ganz durch, machst. Und das ist natürlich geil für so Gamer-Sickos. Aber sind wir bei irgendwie Leuten, die Einschränkungen haben oder vielleicht einfach nicht gut da drin sind und so. Und denen macht man nicht wirklich ein Angebot, um zu sagen, komm, lass das irgendwie ausstellen oder lass das ganz auf einfach
also
stellen.
About that. Ich spiele das in dieser Einstellung.
Mhm.
Ich habe tatsächlich sozusagen, also es gibt diesen Tutorial-Kampf, wo das Spiel ja anhält und dann gibt es den ersten richtigen Kampf.
Ja.
Und dann habe ich das sofort auf diesen, also habe es einmal auf normal probiert, sofort umgestellt. Aha. Und es war mega schwer. Und dann habe ich irgendwann realisiert, beim ersten Mal hat das Spiel meine Einstellung nicht getroffen. Ich kann also von mir sagen, ich habe einen Kampf auf normal geschafft.
Okay.
Und spiele das Spiel seitdem so.
Ja.
Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, also diese Selbstverliebtheit würde ich dem Spiel auch oder den MacherInnen auch attestieren. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wenn du das auf dieser einfachsten Stufe spielst und dann für Attack das aufmachst, dann ist es nicht so schlimm, wenn du die Blocks nicht schaffst.
Mhm.
Also ich habe das Gefühl, dass du dann sozusagen durch Leveln, also es ist ein Spiel, da kannst du auch grinden, musst du nicht, aber kannst du auch, dass es dadurch wahrscheinlich sozusagen, dass du es niemals wirklich lernen musst. Und ich bin auch sozusagen unsicher, also bei mir bleibt so eine kleine Restfrustration. Ne? Es gibt so, also einerseits habe ich jetzt sozusagen die Möglichkeit, ich kann das spielen, ich kann das erleben. Und ich war am Anfang sehr wütend auf das Spiel, als ich noch geglaubt habe, ich spiele schon auf sehr einfach und schaffe das einfach nicht, weil diese Welt ist so fantastisch und ich will die sehen.
Mhm.
Und es hätte mich sehr verbittert, wenn das sozusagen, wenn da so eine Skillmauer davor gebaut werde. Und jetzt ist es so, ich komme halt bequem durch und es ist trotzdem so ein bisschen aufregend und manchmal schaffe ich es tatsächlich zu blocken.
Mhm.
Ja, aber so eine kleine Frustration bleibt. Also würde ich mir wünschen, dass es ganz auszuschalten geht oder dass sozusagen, dass man vielleicht das Zeitfenster selber einstellen kann.
Ja, ich glaube, das
oder,
ist.
Oder warte, eine Sache, oder dass man es so macht, es gibt ja sozusagen Springen, Parieren,
ja.
Und ausweichen, dass man quasi das Timing-Element ausstellt und sozusagen so ein Schere-Stein-Papier-Ding draus macht. Also der Gegner macht eine Angriffsbewegung, spielt halt an, du kannst entscheiden.
Ah, okay, ja.
Also irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas. Also genau, ich glaube, das wäre, da gehe ich auch einfach komplett mit, so von wegen, ja, das wäre etwas, was im Sinne von Zugänglichkeit und sowas einfach als Option schön wäre für Menschen. Punkt.
Ja.
Für Menschen, die das frustriert, die das ärgert, so, weil es ist, ansonsten gibt es da einfach auch anderes, also so viel Schönes und Interessantes im Spiel, das man irgendwie gerne sehen möchte, wo man sagen kann, okay, es ist nicht nur ein Spiel, wo es um Kampf geht, also es ist nicht nur quasi Elden Ring. Was ich aber total fantastisch, also mir hat's total Spaß gemacht, dieser Kampf. Ich liebe das. Wenn ich irgendwie diese Paraden und die Ausweichsachen schaffe oder irgendwie so ein Timing von einem Gegner lerne und das durchschaut habe, das fühlt sich so befriedigend an.
Ich kann das total nachvollziehen.
So, oh, yes, ich hab's verstanden und jetzt mache ich dich fertig. So.
Ja.
Und es gibt so optionale Gegner, die für die muss man das lernen auch wirklich, weil die dann irgendwie mit einem Hit umlegen und dann muss man wirklich jedes Mal perfekt ausweichen. Auch das hat mir zum Teil Spaß gemacht, das so mich daran zu versuchen und so. Und was geil ist, dass jeder Charakter, den man in der Party hat, und man hat halt mehrere, man kann drei gleichzeitig mal haben, die haben alle so unterschiedliche Mechaniken auch. Das finde ich auch total spannend. Also zum Beispiel Gustav hat so einen Robo-Arm, den muss man aufladen durch Angriffe und dann kann man, wenn man den genug aufgeladen hat, so einen super Angriff entladen.
Mhm.
Der braucht aber genug Aktionspunkte, die man dann aber versuchen muss, irgendwie ihm zuzuspielen durch Items oder durch andere Angriffe. Oder andere Figur, die man sehr schnell am Anfang bekommt. Lune, seine Schwester, ist Magierin und die generiert dann so Elemente durch Zaubersprüche und dann gibt es Zaubersprüche, die diese Elemente verbrauchen und dann Bonuseffekte auslösen und so. Also das ist zusammen mit diesen Piktos, die man hat, ist das wirklich so ein super crunchy System, wo man sich so richtig, richtig reinfuchsen kann, wenn man möchte. Man muss nicht unbedingt, aber man kann, wenn man möchte, da so krasse Builds bauen und so weiter und so fort.
Da habe ich das Gefühl, cool. Da ist das Spiel auch sehr viel nachsichtiger als mit dem Timings, weil man findet dann Waffen und Waffen sind immer einem Charakter zugeordnet, wirklich wie bei Final Fantasy, und bringt dann aber manchmal ein anderes Element mit.
Ja.
Und ich bin dann sehr schnell, und die können dann auch noch gelevelt werden, und alles kann noch gelevelt werden, das ist alles sehr wild. Und ich bin dann schnell dazu gekommen, ich glaube, man kann das Spiel einfach spielen, indem man jedem immer die stärkste Waffe gibt.
Ja.
Oder du guckst ein Element raus und guckst, dass die Waffen und die Fertigkeiten zusammenpassen. Und ich bin gerade dabei, mir eine Feuercrew zu bauen,
cool.
Die also darauf basiert, dass sozusagen, also die jeder der Charaktere macht, glaube ich, nicht den maximalsten Schaden alleine, den ich könnte. Aber ich sorge dafür, Brennen ist sozusagen so ein Statuseffekt, der über jede Runde dann auch nochmal extra Schaden macht. Und der wird in Stapeln auch gerechnet, sozusagen. Und ich sorge also dafür, dass die Monster immer brennen.
Mhm.
So, ne? Also, und dass die Charaktere Bonus Fähigkeiten bekommen, wenn sie auf ein brennendes Monster. Dann gibt es noch eine Subschleife, die ich mache, nämlich man kann Gegner markieren. Mhm. Und also das auch sozusagen, das ist ein Charakter, der markiert, und dann gibt es einen anderen Charakter, der hat Special Skills, wenn er auf einen markierten Gegner was macht. Mhm. Und so, da habe ich meinen Spaß. Ne? Ich glaube, das kann auch total abschreckend wirken, weil es auch sehr schnell sehr komplex wird. Aber durch diese Optionalität sozusagen finde ich das okay. Und übrigens, was du gesagt hast zu den Monstern, wo man es perfekt lernen muss, ich habe so ein bisschen den Verdacht, es ist schon auch so wie Elden Ring, also weil es gibt ein Monster, das habe ich geschafft, und eins, das habe ich nicht geschafft, habe ich auch den Eindruck, der macht jetzt gerade so viel Schaden, dass er mich one-hit. Da kann ich wahrscheinlich aber auch später nochmal zurückkommen, wenn ich sehr viel gelevelt habe.
Wahrscheinlich, ja. Ja, also ich weiß nicht, ich habe da total viel Spaß an diesen Kämpfen. Mhm. Also ich hatte am Anfang auch, dachte ich so, oh, das ist echt ein bisschen heftig mit diesen ganzen Ausweichen. Und irgendwann war ich da total drin und jetzt liebe ich es total und möchte irgendwie dauernd irgendwie gegen diese Monster kämpfen und neue Monster kennenlernen. Ich hatte gestern so einen krassen Bosskampf. Es gibt so krasse Bosskämpfe, die dann auch nochmal eigene Mechaniken haben und so. Also das wird irgendwie, was den Kampf angeht, wird da wirklich so ein Kreativitätsfeuerwerk abgebrannt. Von Anfang an irgendwie, was einfach Spaß macht, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt.
Ich kann also jetzt bestätigen, das macht auch Spaß auf dieser einfachsten
aller. Aber ich bin so beruhigt. Ich dachte, das würde so eine halbe Stunde Hass werden wegen diesem Kampfsystem.
Genau, nee, also es ist nicht perfekt gelöst. Mhm. Ich bin so 80% zufrieden. Ja. Und der Rest des Spiels ist aber großartig genug und die Kämpfe sind trotzdem noch unterhaltsam. Es gibt ja dann auch dieses Ding, dass man so einfach macht, dass die Kämpfe dann sozusagen einfach so eine Art Zeitfüller werden. Also warum mache ich das überhaupt? Mhm. Das ist es halt nicht. Also ich habe da trotzdem, also ich glaube nicht, dass ich ernsthaft in Gefahr bin, aber es ist trotzdem spannend.
Mhm. Ja. Du wolltest noch was über Charlie Cox sagen.
Ach so, ne, also das Interessante ist, ne, also Markus guckt sich nie Sachen vorher an, deswegen weiß Markus nicht, welche berühmten Voice Actors da irgendwie angeheuert wurden. Und die ganze Zeit dachte ich so, Mensch, ich mochte die Daredevil-Serie, also die erste. Die zweite finde ich jetzt so ein bisschen, also der lief auf Netflix und die neue ist jetzt so ein bisschen fad, finde ich. Mhm. Aber ich mochte diesen Daredevil-Charakter und auch die sozusagen diese ganz spezifische Art und Weise, wie Charlie Cox ihn gespielt und auch gesprochen haben und so. Da war ich so. Und dann ist mir ist das an drei verschiedenen Stellen aufgefallen, dass ich so war, Mensch, der Gustav, der klingt echt, der klingt wirklich so, also er hat so dieses, was ich auch so angenehm fand und so. Und bei der dritten Stelle, ich gucke das jetzt nach, aha, Charlie Cox war's. Und das, was ich interessant fand, ist, der Gustav-Charakter ist halt exakt wie Daredevil. Mhm. Und dann hast du, wir haben vorher schon drüber gesprochen, hast du gesagt, bei Boardwalk Empire spielt Charlie Cox einen lieben Charakter, der aber doch irgendwie gefährlich ist. Which is Daredevil, which is Gustav.
Ja.
Und ich frage mich jetzt sozusagen, ich finde den Gustav fantastisch gesprochen. Mhm. Und trotzdem ist das jetzt so Typecasting, also kann Charlie Cox auch was anderes? Weil Mael, die seine Adoptivtochter, wird von Jennifer English gesprochen, die Shadowheart hat. Und auch den beiden Charakteren, man könnte sagen, die Naivität, mit der die an manchen Stellen die Welt sind, die könnte gleich sein. Mhm. Aber bei der kam mir nur die Stimme bekannt vor. Ich konnte das aber nicht sofort zuordnen.
Ja.
Und also bei Charlie Cox dachte ich so, okay, das ist Daredevil, der Gustav spielt. Ja. Und bei Mael war ich so, ah ja, stimmt. Jetzt, wo ich es weiß, kenne ich die Stimme. Und deswegen. Also wenn man jetzt so ein Beef über das Spiel anfangen würde, wäre so, ich glaube, Jennifer English ist eine bessere Schauspielerin als Charlie Cox Schauspielerin.
Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass Jennifer English, sie ist ja Voice Actress vor allem, ne? Und Charlie Cox ist halt Charlie Cox und Schauspieler und der muss halt, also man bucht ihn wahrscheinlich, um Charlie Cox zu sein.
Das frage ich mich, also bin ich jetzt sozusagen, Deutschland, 80 Millionen Bundestrainer sozusagen, Markus Richter, der Schauspieler, Schauspielerkritiker. Vielleicht ist es auch einfach Typecasting.
Ja,
also,
ja,
aber,
ja, ja.
Aber er macht, also er ist kein schlechter Schauspieler, das ist Quatsch, weil er macht es richtig gut.
Ja.
Die einzige Sorge, die ich hätte, ist der in echt auch so. Falls von euch jemand Charlie Cox privat kennt, kann man mit dem eine normale Unterhaltung führen oder ist er auch immer so poetisch angehaucht und banterhaft?
Ja. Ich habe noch, eine, bevor wir jetzt zum Ende kommen von Claire Obscure Expedition 33, habe ich noch so eine Sache, und zwar, ich hatte dann total ergriffen von der Story und sowas, hatte ich Iris, meiner Freundin, von der ganzen Story in der Welt erzählt und dann gemerkt, okay, es gibt so eine Sache, die regt Leute auf, oder vielleicht regt sie nur Iris auf, ich möchte davon erzählen. Dann war ich so, okay, alle, dann die 33 sind, die verschwinden da, und dann ist sie so, was ist mit Leuten, die den Geburtstag nach dem Dings haben, also jetzt 32 sind und dann wird irgendwie, dann verschwinden die 33 an einmal, dann werden die 33-Jährigen, dann werden die 33, was ist mit denen? Und dann kam sie nicht darüber hinweg und war so, das System von dieser Paintress, das ist nicht gut.
Ich glaube, es ist eben nicht so, dass die 33-Jährigen sterben, sondern 33 in over. Ich glaube, das wird an einer Stelle sogar gesagt. Mhm.
Ja.
Also alle über 33.
Alle über 33, ja. Genau. Dann gibt es noch eine andere Sache, nämlich die Expeditionen werden runtergezählt, aber die erste Expedition ist Expedition 0.
Aber das wird im Spiel auch thematisiert.
Das wird im Spiel auch thematisiert.
Gustav sagt, das regt mich auf.
Das regt mich auf. Und dann bin ich so, aber ihr habt euch das ausgedacht, ihr komischen Spieler. Aber es ist okay, ich finde das eigentlich auch cool. Weil
aber
ist
das
so,
finde ich das Authentische an der Welt.
Ja,
die Leute streiten halt über Dinge und das ist halt mega gut geschrieben.
Ja.
Natürlich hätten sie sagen können, das ist Expedition 100, aber sie haben sich so gut in diese Welt reinversetzt und gesagt, also nee, die dachten halt, die schicken jetzt eine Expedition los. That's it.
Es ist großartig. Also ich finde, es ist wirklich ein phänomenales Spiel und ich freue mich sehr drauf, das weiterzuspielen. Frage zum Schluss. Bist du schon in Akt 2?
Nein. Ich bin ja sozusagen, warum Final Fantasy Spiele mich immer so hart gefangen genommen haben, ist, dass ich halt jede Ecke durchsuche und dann auch nochmal zurückgehe und dann dauert es einfach länger.
Ja, same, okay. Oh Mann, wir müssen nachher auch nochmal über Akt 2.
Okay, also das heißt, vielleicht ist die Bonusfolge dann dieses Quartal einfach die
Claire Obscure durchgespielt.
Durchgespielt, ja, maybe.
Vielleicht, ja, oh Mann, ja, das wäre geil. Okay, also Claire Obscure, eine überraschend große Empfehlung von uns, würde ich sagen.
Ja.
Geil.
Ja. Ja, das kann man einfach so stehen lassen.
Und jetzt zu etwas ganz anderem.
Nina, I heard you're getting back in the game.
Who are these people?
These pirates regenerate.
What do I do with the head?
Flush her head down the toilet.
I want Nina Pasadena dead.
Damit hat man eigentlich alles, was man über dieses Spiel wissen muss. Es gibt Nina Pasadena, es gibt Space Piraten. Und man muss ihre Köpfe im Klo runterspülen.
Okay. So leicht kommst du mir nicht davon. Weil, das hast du genau so schon mal erzählt. Und meine Frage war damals, das klingt nach einem interessanten Spielprinzip, aber hält es über den Anfangsgag?
Ja. Also, das ist Skin Deep heißt das Spiel. Skin Deep ist das neue Spiel von Blendo Games. Blendo Games, das ist Brandon Chung und der macht alle paar Jahre, macht er so sehr verkopfte Spiele in sehr blockiger, lustiger, komischer Grafik. Ich glaube, das ist alles in der Quake Engine oder so. Also es ist quasi so eine uralt Spiele-Engine. Sieht alles sehr, sehr alt aus, aber stecken verschiedene interessante Ideen drin. Zum Beispiel sein Spiel davor hieß Quadrilateral Cowboy und da ging es um eine Hackerinnen-Gang, wo man quasi Level schaffen muss, indem man Dinge programmiert. Also man trägt einen Laptop mit und man muss im Spiel tatsächlich programmieren.
Wow.
Ja. Ich habe es nicht sehr viel, also nicht sehr weit gemacht, weil ich nicht programmieren kann. Und hier geht es um Nina Pasadena, eine Agentin für eine Versicherungsfirma, die Weltraumkatzen in Raumschiffen vor Weltraumpiraten retten muss. Also es ist eine Welt, in der Katzen im Weltraum in Raumschiffen unterwegs sind und wo Piraten diese Raumschiffe überfallen. Und Nina Pasadena wird als Versicherungsagentin losgeschickt, um die Katzen zu befreien und die Piraten auszuschalten. Das Ganze ist dann so eine Art Stirb-Langsam-Mini-Simulator, weil man fängt an ohne irgendwas und ohne Schuhe. Sie läuft immer barfuß rum, deswegen muss man aufpassen, dass man nicht auf Glassplitter tritt. Man kann durch Lüftungsschächte krabbeln, man kann Dinge aufsammeln und man muss diese Piraten ausschalten mit gefundenen Waffen. Zum Beispiel könnte man eine Banane finden, die Banane aufessen, die Bananenschale in den Patrouillenweg einer Wache legen, die Wache rutscht auf der Banane aus und dann hüpfst du denen so auf den Rücken und musst sie gegen die Wand smashen. Dann reitest du auf den Piraten. Dann hast du so ein Minispiel, wo man auf den Piraten reitet. Das Problem ist dann, so kann man die Piraten ausschalten, aber sie regenerieren sich, also muss man ihre Köpfe einsammeln und versuchen, die Köpfe zu beseitigen. Und das kann man machen, indem man sie das Klo runterspült oder vielleicht in den Weltraum rauswirft, indem man durch die Luke in den Weltraum geht. Nina Pasadena, die Heldin, kann unendlich lange im Weltraum atmen, weil sie hat eine Superlunge. Und genau, da muss man dann quasi die Piraten irgendwie so beseitigen. Und trägt das über den Anfangsgag.
Warte, ich habe eine Frage. Sind die Level gebaut oder prozedural generiert?
Die sind gebaut. Also jedes Level ist so ein einzelnes Raumschiff, die dann so unterschiedliche Herausforderungen haben und so. Und das ist alles sehr, sehr puzzelig. Und trägt das darüber hinaus? Ja. Ja, also das Spiel besteht so aus unterschiedlichen Raumschiff-Leveln, die man macht. Also so jedes Raum und jedes Raumschiff hat so eine andere Herausforderung. Und dann muss man, bei manchen Raumschiffen muss man irgendwie Passwörter herausfinden, um Dinge freizuschalten. Und man muss sich da so ein bisschen einen Weg bahnen und das ist so ein bisschen kreativ und so ein bisschen puzzelig und so ein bisschen Deus Ex. Also es ist quasi wie so ein Mini-Deus Ex immer. Also jedes Level ist so ein kleines Mini-Deus Ex. Und das macht Spaß. Das ist cool. Ich hatte es mir am Anfang anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre wirklich so ein Stirb langsam, wo man in einem riesigen Raumschiff unterwegs ist und sowas. Und das ist es irgendwie nicht. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne, dass das wirklich sowas ist. Und dann hat das irgendwie eine ganz, ganz lustige Geschichte mit Weltraumkatzen. Und man schreibt E-Mails mit Katzen. Das klingt alles irgendwie total, als ob ich irgendwie besoffen wäre oder so, wenn ich das erzähle.
Aber es ist, der Gedanke kam mir.
es ist sehr lustig. Also es ist einfach auch ein lustiges Spiel. Weil man schreibt dann so mit Katzen, also man befreit diese Katzen im Level und dann schreibt man nach den Levels E-Mails an die Katzen. Und die Katzen schreiben die abstruse E-Mails. Zum Beispiel befreit man eine Skaterkatze und dann ist die Skaterkatze so, ich als Skaterkatze würde mir wünschen, dass Menschen so skaten wie Katzen. Nämlich, und wie würde das aussehen? Dann müsste ja das Skateboard ganz groß sein und die Menschen müssten auf allen Vieren auf dem Skateboard sein. Und dann ist es so, gleichzeitig möchte ich, dass Katzen auch so skaten wie Menschen. Das heißt, die Katzen bräuchten dann ein sehr kleines Skateboard, auf dem sie dann auf ihren Hinterpfoten stehen. Und dann kannst du darauf irgendwie so antworten, so von wegen, ich glaube, das ist eine total eine Schnapsidee oder sowas oder so ein Ding. Oder ja, das würde ich gerne sehen. Und dann schreibt man irgendwie E-Mails an diese Katzen. Das ist einfach sehr merkwürdig.
Manche Leute bauen eine melancholisch-dramatische Welt, wo es ums Sterben geht. Und manche Leute machen wahrscheinlich denselben Aufwand, um Katzen-E-Mail zu schreiben.
Wow. Ja, was ich daran am interessantesten finde, ist dieses ganze Kopfbeseitigungssystem. Weil ich finde, so wenn man an so Spiele denkt wie Deus Ex oder Dishonored und so weiter und so fort, ne, diese ganzen Schleichspiele oder sowas wie Assassin's Creed, ne, wo man dann sich an Gegner ranschleicht und sie alle irgendwie einer nach dem anderen ausschaltet, dann wird das Spiel ja irgendwann so also trivial, weil es eigentlich darum geht, okay, du killst einfach alle Gegner und dann ist das Level leer und dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und hier ist es so, es reicht nicht einfach nur den Gegner auszuschalten, sondern du musst quasi einen Schritt weiter denken. Mhm. So, okay, wenn mehrere Gegner im Raum sind, dann wird es zum Beispiel unendlich viel schwieriger, weil du schaltest einen Gegner aus und dann gibt es immer noch den Kopf, dann hältst du diesen Kopf und der Kopf schreit aber. Also der sagt dann so, hey, du hast mich beseitigt, so, ich mach dich fertig. Und dann lockt das die anderen Gegner. Dann bist du so, okay, das heißt, ich muss die irgendwie voneinander weglocken. Oder ich habe zwar den Kopf, aber die Piraten haben aber die Fenster blockiert und die Schleusen zugemacht und ich krieg das gar nicht weggeworfen, diesen Kopf. Wo beseitige ich denn diesen Kopf? So, und dann muss man irgendwie versuchen, sich einen Weg zu bahnen durchs Schiff, um eine Toilette zu finden und sowas, um den Kopf runterzuspülen.
Aber also das klingt alles sehr fröhlich, aber ist das. Also in einem Jahr, in dem echt sehr viele gute Spiele bis jetzt erschienen sind, ist das ein Pflichtspiel oder ist das sozusagen, wenn man Zeit hat, kann man sich das auch mal angucken?
Ich glaube, das ist vor allem was für so Brandon Chung-Fans. Zu denen ich mich zähle. Ja. Ich liebe irgendwie alle seine Spiele, weil die so abstrus sind und komisch. Und ich bin froh, dass ich das jetzt gespielt habe. Aber wenn man jetzt sagt, so muss ich das spielen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also das ist echt was für, wenn man irgendwie totaler Fan ist von so Deus Ex-mäßigen Spielen und so von so einem Brandon Chung Weirdo-Humor.
Gibt es das im Game Pass?
Nee.
Das finde ich total interessant, ja. weil von den beiden Spielen, die wir heute besprechen, ja. wäre für mich Expedition 33 eher kein Game Pass-Spiel, ja.
Und das
aber das eher ein Game Pass-Spiel.
Voll, total.
Oder halt also irgendein Abo-Spiel.
Ja, total. Nee, stattdessen ist es umgekehrt und das also ist jetzt auch nicht teuer, irgendwie 15 Euro oder sowas. Mhm. Kann man machen. Da gibt es auch eine Demo und ja, also genau, ich mag's, weil Katzen und Brandon Chung und weirder Humor ja. war irgendwie so genau mein Ding. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, das oder Clair Obscur, dann natürlich Clair Obscur, so. Ja, auf jeden Fall, natürlich. So, aber es ist trotzdem, trotzdem sehr, sehr cool.
Okay, aber klingt interessant. Also, ja. Das werde ich auf meinen Pile of Shame legen.
Sehr gut. Perfekt. Und das bringt uns dann zum Ende dieser Folge, wo wir aber nochmal gucken, was so kommentiert wurde. Mhm. Und was mich sehr gefreut hat, ist, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, weil wir haben einen Podcast-AB über Signal. Wie man da hinkommt, das steht alles in den Shownotes und im Blog in diefresse.org. Und Thomas hat uns das hier geschickt.
Feedback zu eurem nächsten Spendenziel Twitch-Stream. Finde ich gut, macht das mal. Folge 100 bin ich auf jeden Fall gern dabei. Hauptsache, das läuft irgendwie nicht im August.
Ja, Dinge. Die Nachricht war sehr, sehr, sehr viel länger. Wir haben sie ein bisschen für, wie heißt das, Editorial Reasons eingekürzt. Mhm. Genau, also das eine ist, wir haben ein neues Steady Goal. Mhm. Wir möchten noch mehr Geld von euch. Mhm. Der Befriedigungsbalken soll wachsen. Und das Versprechen, das wir haben, ist, wir machen dann regelmäßig auf Twitch eine HörerInnen-Sprechstunde. Mhm. Also wir spielen irgendwas und ihr könnt uns anhauen und dann manchmal gibt es so Themenwünsche. Also Thomas hat zum Beispiel auch einen Themenwunsch mitgeschickt, dass er uns gerne mal in einem Game Dev, also der Game Dev Podcast sehen würde, um über Spielejournalismus zu sprechen. Mhm. Sowas könnte man dann da austauschen und vielleicht auch, also das ist jetzt schwierig in einer Hörersprechstunde zu beantworten, weil man dazu noch einen anderen Podcast bräuchte. Aber wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr Dinge wissen wollt, könnten wir das machen. Und ich habe bis jetzt kein Balatro gespielt, weil ich Angst davor habe. Also ich spiele jetzt gerade zum Beispiel Loop Hero auf iOS, was so ein süchtig Machspiel ist. Vor Balatro hatte ich Angst. Ich werde, wenn es zusammenkommt, werde ich offiziell auf Twitch mit Balatro anfangen und ihr könnt dabei zugucken,
wie ich in den Niedergang gehe. Ich habe auch gedacht, weißt du was, irgendwie so von wegen Sprechstunde, man kann ja quasi die Parts, wo man irgendwie nicht einfach nur sagen, so hey, wir spielen gerade Balatro oder was auch immer, könnte man ja auch irgendwie als Folge bringen. Ne, quasi so sagen, hier beantworten wir Fragen und das irgendwie als Folge raushauen. Ja, finde ich irgendwie auch ganz witzig, weil zum Beispiel ich habe jetzt für den Newsletter ganz viel den Aftermath-Podcast gehört. Mhm. Da ging es um das Ende von Polygon oder den Verkauf von Polygon, der Spielewebseite. Und da wurde irgendwie im Aftermath-Podcast ganz viel drüber gesprochen. Und das ist tatsächlich, das machen sie immer als Twitch-Stream. Also quasi die Podcast-Aufzeichnung ist ein Twitch-Stream. Und dann kommt das als Podcast raus.
Ah, okay.
Und das finde ich ja da, also für sowas finde ich das irgendwie ganz nett, weil dann kann man irgendwie live auf Fragen reagieren oder halt irgendwie über irgendwas plaudern. So. Also genau, das fände ich sehr cool. Vielleicht können wir das auch mal irgendwie einfach mal ausprobieren irgendwann. Aber genau, dieses Steady Goal gibt es und würden uns auch sehr freuen, wenn wir das erreichen.
Genau, oder wie immer ist es auch ein Direktüberweisungs-Goal.
Auf jeden Fall, genau. Und ansonsten, oh, das ist gar nicht in unserem Kommentar-Doc, aber ich habe... Nee,
warte, stopp, das zweite, was Thomas angesprochen hatte, war ja Folge 100.
Ah ja, Folge 100, natürlich.
Genau, das ist so ein bisschen tricky, also weil, wenn man Dinge organisieren will, ist Folge 100 quasi bald.
Mhm.
Also wir zeichnen gerade Folge 96 auf.
Mhm.
Und also der fröhliche Gedanke, sowas mal live zu machen, existiert weiterhin. Ich glaube, wir haben es nicht davor angesprochen, ich glaube, Dennis, wir schaffen nicht Folge 100 irgendwo zu organisieren. Wir haben mittlerweile schon auch, also Matej hat zum Beispiel geschrieben, der meinte, Computerspielemuseum kann man vielleicht fragen. Mhm. Es gibt im Wedding ein Kino, da findet immer der Game Rausch statt und jetzt gerade aber im Zusammenhang mit dieser Ausstellung über Spiel und Film im Computerspielemuseum. Da könnte man die vielleicht fragen und so. Also nach wie vor wollen wir das machen. Folge 100 wird wahrscheinlich eher regulär, weil es auch tatsächlich irgendwie Richtung Sommer geht mit der Folge 100. Vielleicht machen wir sowas wie Folge 111 oder Folge 123.
Okay.
Also irgendwie, also es wird wahrscheinlich nicht Folge 100. Ein paar von euch haben schon gesagt, sie würden kommen.
Mhm.
Wir machen das. Es ist wann und wo und so ist unklar, aber wir bleiben dran.
Ja, okay. Und genau, ich habe auch zum Beispiel dann von Bene gehört, dass er da auch gerne vorbeikommt. Ja. Und vor allem hat er sich, es ist gar nicht in unserem Kommentardokument, weil das einfach per Nachricht an mich kam, gab es Lob von ihm für unsere verrückte Blueprints-Diskussion in
Sehr Teilen. Schön.
Ja.
Ja. Thomas von der Sprachnachricht, der hat sich den letzten Podcast nicht angehört.
Ah, okay.
Weil wir gesagt haben, Blueprints
natürlich.
Am besten einfach so spielen. Und dann hat er sich Blueprints geholt und war nicht begeistert von der Schrittmechanik. Also es gibt diese Mechanik, dass du sozusagen sowohl die Puzzle lösen musst, als auch nur begrenzt Schritte hast.
Ja.
Und es war anscheinend, naja. Ich habe auch, Reddit zeigt mir sehr viele Blueprints-Posts jetzt.
Ja.
Und es gibt so viele Leute, die, also in sehr verschiedenen Zeitdauern. Also Leute, die sagen, jetzt nach 20 Stunden, jetzt nach 80 Stunden, jetzt nach 400 Stunden gebe ich auf, weil. Und es gibt anscheinend für viele Menschen wirklich dieses, dass der Zufall, also hört in die letzten Folge rein, wenn ihr wissen wollt, wovon ich gerade rede, dass das Zufallselement in diesem Roguelite doch zu krass ist irgendwann.
Ja, aber gleichzeitig hat zum Beispiel Joe Köller geschrieben, dass ihn zum Beispiel dieses Zufallsding, das versöhnt ihn, er ist damit versöhnt wegen der Zahl an Fäden, die man dann so parallel zieht. Also ne, er schreibt dann, dadurch ergibt sich fast immer ein kleiner Aha-Moment, auch abseits der Kernaufgabe. Er hat mittlerweile Raum 46 gefunden und immer noch eine Liste an 3 bis 4 Zielen für jeden neuen Run. So geht's mir auch. Wobei ich ja sagen muss, ich habe jetzt quasi eine kleine Blueprints-Pause wegen Claire Obscure. Aber ich bin auch so, ja, vielleicht sollte ich da nochmal, ich möchte da vielleicht nochmal zurückkehren in dieses absurde Herrenhaus, um mich da nochmal durchzurätseln. Was gab's noch?
Ich glaube, wir haben über Old Skies gesprochen das letzte Mal und Service quasi von Hörer für HörerInnen war der Rote Ritter, hat darauf hingewiesen, dass das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch gilt, hat darauf hingewiesen, dass das Old Skies für 10% weniger auf GOG zu haben war.
Nice.
Schöner kleiner Service, Dankeschön.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, und ansonsten, haben wir alles unterbekommen? Ich glaube ja. Weißt du schon, was als nächstes bei dir ansteht? Urlaub.
Ja, genau, also sagen, ich falle irgendwie gerade, der Mai ist immer so ein mega stressiger Monat. Nächste Woche ist Amaze, das weiß ich.
Oh ja, also quasi diese
Indie
Woche,
Games
wenn das
Festival,
rauskommt.
Genau, Indie Games Festival in Berlin.
Ja,
Deutscher Computerspielepreis wird dann auch in 2 Tagen sein.
Stimmt, auch das.
Ja, es gibt viel zu tun.
Es gibt viel zu tun, okay.
Aber spielen, I don't know, Loop Hero, Claire Obscure.
Ja. Ich spiele ganz viel Spelling Bee mit Iris zusammen.
Oder das.
Ja, einfach Wortpuzzle morgens beim Kaffee lösen. Und das ist sehr, sehr schön. Das kann ich auch nochmal sehr empfehlen. Okay. Okay, dann bleibt uns am Ende dieser Folge Danke zu sagen. Und zwar an unsere Steady-Supporter Toriam, Konrad, Roland, Nikolai, Watson, P., Patrick, S. und Dominik.
Und an die DirektüberweiserInnen Daniel, Thomas, Thorsten, Holger, Gerold, Simon, Andreas, Tobias, Nico, Nils, Lutefisk, Viking. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.